Ja, was haben wir lange in Leverkusen rumgehockt? Der PK-Raum war schon lange leer, alles war schon abgeräumt und wir waren noch am Start. Wann warst du im Bett?
Ja, wann war ich im Bett? Ich glaube so gegen 23:45 ungefähr. Hab mir dann auch ein bisschen die Biografie oder dieses neue Buch von Boris Becker.
Von Boris Becker?
Genommen, auch. Ja, und noch ein bisschen drin gelesen, um auch runterzukommen.
Boris im Knast.
Boris sozusagen, ja. Er macht sich einmal wirklich blank, das kann man sagen. Gutes Buch, finde ich, bis schön. Hab die Hälfte schon gelesen, also kann man machen. Und das hat mich nochmal ein bisschen runter und müde gemacht.
Das wird hier langsam zum Dauerbrenner, weil Alex Mühl in unserem Podcast-Format Flutlicht und Flipchart hat ja auch schon einen Buchtipp gegeben, nämlich die Gallagher-Biografie. Würdest du jetzt sagen, Boris Becker ist auch ein Weihnachtstipp für ein Geschenk?
Ja, würde ich sagen. Also ich fand das, also was ich bisher gelesen habe, also er ist da sehr... sehr authentisch und gibt auch viel Preis, finde ich, so von seinem Knastalltag und beschreibt dann zwischendurch auch immer mal wieder so, wie es denn eigentlich dazu kam, dass er da gelandet ist, wo er dann gelandet ist.
Okay, ab sofort. Ich weiß nicht, ob wir es durchhalten können, aber vielleicht schaffen wir es bis Weihnachten in jeder Folge einen Geschenketipp einzubauen. Also um nochmal zurückzukommen auf Leverkusen, ich finde so nach so einem Auswärtssieg, da nimmt man das natürlich auch alles ein bisschen gelassener, wenn man so der Letzte ist, der am Ende vom Hof reitet, da aus diesem leeren Stadion. Was kriegt ihr heute von uns? Natürlich den Rückblick auf das Spiel am Samstagabend, aber auch den Ausblick, denn wenn ihr den Podcast hört, dann ist ja wahrscheinlich schon Dienstag. Wir nehmen jetzt am Montagmittag auf. Wir versuchen euch mitzugeben, wer kann spielen und auch unsere Einstellung, wer wird vielleicht, unsere Einschätzung, wer wird vielleicht spielen, auch wenn wir zugeben müssen, wir wissen es nicht. Also Niko Kovac hat es uns nicht erzählt. Ja, und natürlich kriegt ihr alles weitere zu den anderen BVB-Begegnungen vom Wochenende. Und einen rufen wir gleich noch an, ne?
Richtig, so sieht's aus. U17-Trainer Marco Lehmann kommt auch noch dazu.
Ja, die haben ordentlich abgeliefert. Mein Name ist Christoph Böhkamp.
Und ich bin Stefan Gabel.
Ihr hört den BVB-Podcast.
Ja, nochmal Hallo aus unserem Studio in der BVB-Geschäftsstelle an der B1. Heute ist schon wieder Spieltag, wenn ihr das hört. Und wir haben gerade nochmal nachgeguckt. Wie gesagt, Disclaimer, es ist Montagmittag und es gibt sogar, glaube ich, noch ein paar Restkarten. Zweitmarkt ist auch noch was da. Also das hat man auch selten, dass man einfach sagen kann, Dortmund-Leverkusen, wenn ihr Bock habt, könnt ihr vielleicht einfach spontan noch vorbeikommen. Also
ja, vielleicht könnt ihr. Also ich glaube da...
Ja, wenn heute Abend nicht noch irgendwie der große Run, beziehungsweise, keine Ahnung, noch die paar hundert Karten weggehen. Aber schaut mal nach. Also wenn ihr das hört und ihr sagt, ach warum nicht, Dortmund-Leverkusen hört sich geil an, dann guckt nochmal im Online-Shop, im Ticket-Shop von Borussia Dortmund. Aber wir schauen jetzt erstmal, wie angekündigt, zurück auf das Spiel vom Samstag. Die Schlagzeilen zum Bundesligaspiel in Leverkusen.
Kopfballungeheuer Anselmino und Adeyemi. BVB sammelt wichtigen Dreier in Leverkusen.
Schreibt der Kicker und die Ruhrnachrichten. BVB in Leverkusen brutal effizient. Gerassi beleidigt.
Ja, die Bild geht auch in Richtung Anselmino. Diesen Anselmino muss der BVB unbedingt halten.
Ja, und die Süddeutsche schreibt, Kovac hat eine Lektion in Realpolitik gelernt. Da muss ich jetzt so ein bisschen zugeben, der Autor des Artikels, Philipp Seldorf, den lese ich wirklich sehr gerne. Also für mich einer der besten Beobachter, was so Fußball und Sport angeht. Und er schreibt ja so, Kovac gilt ja bei vielen Beobachtern so als dieser knallharte, autoritäre Trainertyp. Für den halten ihn offenbar viele. Und Philipp Seldorf meint, ja, nicht mehr so richtig, da er den Laden jetzt gut zusammenhält, also so übersetze ich das jetzt mal, indem er in diesen Wochen auf einzelne Befindlichkeiten eben auch explizit eingeht. Und Seldorf schreibt, früher hätte Kovac anders reagiert, wenn man nur so einer aus der Reihe tanzt, hat Nico ja tatsächlich auch selber in der Pressekonferenz nach dem Spiel in Leverkusen gesagt. Und ich greife jetzt mal so ein bisschen das Beispiel Adeyemi raus. Ich meine, der ist so stark wie selten zuvor und vielleicht eine Behauptung wert, weil Niko Kovac den Jungen immer stärkt und unterstützt? Was meinst du?
Ja, mit Sicherheit. Ich meine, das sagt er ja auch ständig, ne? Ich glaube, am Wochenende, er ist mit ganz viel Talent geküsst.
Ja, ja, irgendwie sowas. So ja,
in
ja.
Richtung. Ja, ja. Aber ist ja nicht nur Adeyemi, das macht er ja sehr gerne, Nico Kovac, dass er sich dann auf den Pressekonferenzen oder in den Interviews oder grundsätzlich im Gespräch mit den Journalisten dann auch vor seine Spieler stellt und einzelne Spieler dann auch stärkt. Mit Julian Brandt hat er das auch ganz lange gemacht. Jetzt ist es Karim Adeyemi. Also er findet da überwiegend positive und lobende Worte für seine Spieler. Vielleicht nochmal ein kurzer Satz zu Philipp Seldorf, der gute Kollege, der saß nämlich 3-4 Plätze neben uns.
Ach, in der letzten Reihe. Hab ich gar nicht erkannt.
Ja, genau, aber da wäre er fast nicht hingekommen, Christoph, weil wir den Zugang versperrt haben. Genau, da haben wir uns dann, hat er mich dann darauf hingewiesen, dass ich doch mal bitte hier unser Netradio-Koffer und die Rucksäcke.
Wo war ich denn da? War ich da gerade Pipi machen?
Du warst da kommentieren. Nein, nein, nein.
Ach so, ich war
das war schon während des Spiels, weil ich mal kurz rüber geguckt habe, dann haben die mir gewunken, gesagt, das ist ein Durchgang. Okay, dann habe ich das alles
gemacht. Jetzt ist mir das aufgefallen. Am Ende, als ich gegangen bin, habe ich meinen Rucksack gesucht
genau,
und den hattest
stand
du einfach
nicht mehr
weggestellt.
Da und eben nicht mehr im Gang sozusagen.
Ja. Ja, Grüße gehen raus an die Süddeutsche Zeitung. Tut uns leid. War nicht böse gemeint. Sehr schön. Eine Sache, wo wir gerade beim Netradio sind, die du auch schon während des Spiels benannt hast und ich denke, da bist du nicht der Einzige, ist Thema Effizienz. Also ich habe diese Zahlen jetzt nicht mehr ganz drauf, aber du hast das zum Beispiel auch in der ersten Halbzeit gesagt, wie selten wir eigentlich aufs Tor geschossen haben und dann trotzdem halt führen und dann noch die Führung ausbauen. Das war schon, also so wie es auch, wer hat das geschrieben? Ich gehe nochmal zurück in die Schlagzeilen, die Ruhrnachrichten, brutal effizient, oder?
Ja, total. Ich meine, im Grunde ohne eine richtige Torschance geführt zur Pause. Ich meine, dieser Freistoß war jetzt auch keiner, wo du sagst, ja, da rechne ich mir jetzt mal so richtig was aus. Das war ja schon sehr weit weg im Halbfeld.
Er fliegt aber gut rein. Also er hat ihn gut getroffen.
Perfekt getreten, ja. Perfekter Kopfball. Das, man sagt es ja dann häufig, wenn es aus dem Spiel heraus nicht so läuft, dann sind es die Standardsituationen. Ding, 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 Phrasenschwein.
Ja, aber Leverkusen,
das hat sich gezeigt.
Leverkusen ist anfällig bei Standardsituationen. Das ist was sie auch definitiv in das Spiel heute mit reinnehmen sollten, weil das hat man schon gemerkt, oder?
Absolut, total. Ja, auch beim zweiten Tor, es war keine Standardsituation, aber es war ein hoher Ball.
Ja.
Und da haben sie ihre Probleme. Und auch die Chance von Guirassy resultierte ja auch aus einer Standardsituation kurz nach der Pause. Also da sind sie definitiv anfällig und es ist auch ganz klar am Dienstagabend wieder eine gute Gelegenheit, Tore zu erzielen gegen die Werkself.
Ja, ja. Die Stimmen nach dem Spiel haben wir ja auch mehr oder weniger ausgewürfelt und in dem Moment, wo Anselmino das 1-0 macht, hast du rübergeguckt und gesagt, alles klar, du machst die Stimmen, weil der Kollege spricht halt am allerliebsten Spanisch und das kann ich auch so lala. Und ja, das Interview war dann tatsächlich so, dass ich gedacht habe, so, boah, den frage ich auf jeden Fall nach diesem Tor, weil er mit so viel Selbstvertrauen da ja so ein Stück weit eigentlich auch aus dem Rückraum kommt und ich meine, sich gegen Tapsoba und Andrich durchsetzt im Luftkampf und das sind ja jetzt auch nicht die kleinsten Kleiderschränke und dann denke ich, boah, da bin ich mal gespannt, was er dazu sagt und letztlich sagt er halt, also wir spielen euch jetzt die O-Töne hier nicht ein, weil die sind halt auf Spanisch, ich fasse das mal zusammen, er sagt halt letztlich, ich sehe, der Ball kommt in meine Richtung, ich springe hoch und glücklicherweise geht er rein und ich denke so, okay, naja, hatte ich mir jetzt mehr erhofft, aber ist in Ordnung, er ist ja auch erst 20. Ich finde ihn, das sagte er dann nachher auch im Interview, weil ich ihn gefragt habe, Mensch, du wirkst so ruhig auf dem Platz. Und dann sagt er, ja, ich bin ehrlich gesagt immer ein ruhiger Typ. Also egal, ob ich jetzt Fußball spiele oder nicht und ich kann mich ja auf dem Platz dann auch nicht verstellen. Also er ist halt so, peng. Und dann hatten wir natürlich auch Fabio Silva auch noch am Mikrofon, weil ich denke, auch für ihn ein richtig, richtig guter Abend. Ich meine, er ist gerade drin und bereitet direkt das zweite Tor vor und sagt auch selber dieses 0-2 in der Entstehung und dass er da seinen Beitrag zu leisten konnte, das braucht er auch, weil dann eben damit kommt Selbstvertrauen. Und
total.
In den paar Minuten, in denen er spielt, muss er sich das ja auch holen, hat in dem Fall funktioniert. Und was mir noch aufgefallen ist beim Thema Zahlen, die Einsatzbereitschaft. Weil ich hatte schon das Gefühl, ne, also waren ein paar harte Duelle dabei. Wir sind wieder mal 120 Kilometer gelaufen, 5 mehr als der Gegner. Ich habe jetzt beim Kicker einen X-Goals-Wert von 0,82 zu 0,99 gelesen. Du hast gesagt, bei der DFL ist er ein bisschen höher.
Minimal auf beiden Seiten. Ja.
Aber da muss man schon sagen, wenn du das siehst, es war ein enges Höschen.
Ja, ja. Total. Ich glaube, Jonas Hofmann, klar, aus Leverkusener Sicht biegt man sich das dann eher so wieder zurecht. Aber an sich, wenn man die Zahlen so nimmt, auch Ballbesitz 60-40 bei Leverkusen, eine ganz verrückte Passstatistik habe ich auch gelesen. Leverkusen mit über 600 Pässen, wir mit ein bisschen mehr als 300. Kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich in so einem Spiel. Leverkusen auch mit 10 Ecken, glaube ich. Also In Summe ein unentschieden Spiel, aber auch da wieder Ronach-Richten, brutale Effizienz. Nutze deine Chancen. Wenn der Gegner sie nicht nutzt, dann reicht es hin und wieder halt auch zu siegen. In dieser Saison schon sehr häufig. Und weil du gerade die 120 Kilometer angesprochen hast, die Borussia Dortmund einmal mehr gelaufen ist in dieser Partie. Was glaubst du denn, welcher Spieler hat die meisten Kilometer abgespult?
Ja, das müsste ich wissen, weil ich habe es heute Morgen tatsächlich noch gesehen. Aber ich habe halt nach Anselmino gesucht. Das war das Problem. Also ich habe sie mir alle angeguckt und ich habe Anselmino gesucht und der ist 11, das weiß ich noch, der ist 11,11 Kilometer gelaufen, war glaube ich der 5 auf 5. Aber ich weiß nicht mehr. Warte mal, doch.
Ist ein Dortmunder.
Sabitzer.
Nein.
Ne?
Es ist Daniel Svensson.
Ach ja, der Dauerläufer. 12,26?
Vielleicht runden die 12,3.
Ah, okay.
Ja, genau. Ja. Topwert von
allen. Ja, ja, Svensson ist das Duracell-Häschen. Also ja. Das ist gar keine Frage. Also was Absolut. Der da immer macht, der sieht auch nachher immer aus wie durch einen Schredder. Ne? Also der ist so abgekämpft nach dem Spiel, immer, dass man denken muss, man muss ihn noch stützen oder so. Ja. Eine Sache, Patrick Schick, hätte der den Ball in der zweiten Halbzeit reingemacht, den dann wer nochmal vorbeiköpft am langen Pfosten? Ja, da muss man schon sagen, da hatten wir auch Spielglück in der Situation.
Ja, total. Vor allem, dass halt genau Malik Tillmann da stand und nicht, wie von dir angesprochen, Patrick Schick oder vielleicht auch ein Edmond Tapsoba, der auch brutal kopfballstark ist. Ne? Die so eine Chance dann vielleicht anders verwerten können. Ob er reingeht am Ende, wissen wir ja auch nicht. Aber ich glaube, die hätten den nicht 3 Meter neben das Tor geköpft, sagen wir mal so.
Ja, und verrückt ist, wenn Julian Brandt eine seiner 2 Chancen, vielleicht vor allem den ihm Felix Metscher da in die Gasse perfekt serviert, einen davon reinmacht, dann hätte es 3-0 gestanden und das wäre sogar noch sehr wahrscheinlich eine deutliche Nummer gewesen, trotz der Zahlen, trotz des Spielverlaufs.
Total. Julian Brandt, vielleicht auch interessant, zweikampfstärkster Spieler mit 70% gewonnenen Zweikämpfen. Am Samstagabend, also das auch nochmal ein kleiner Fakt zu Jule.
Kann er sich darüber freuen, weil ich bin sehr sicher, über diese vergebene Chance wird er sich ein bisschen geärgert haben.
Ja.
Aber das ist doch in Ordnung. In der Tabelle sind wir natürlich, das habt ihr mit Sicherheit bemerkt, aber wir wollen euch das noch nachliefern, an Leverkusen vorbei auf Platz 3, einen Punkt hinter dem 2. Leipzig. Ja, und ganz interessant war, ich habe die Spieler in der Mix, also auch Julian Riasen, da natürlich gefragt, was bedeutet das denn jetzt? Ich meine, ihr habt in Leverkusen gewonnen und dann kam eigentlich immer Ratlosigkeit. So gut, ich meine, es ist natürlich auch kurz nach dem Abpfiff, also da willst du jetzt auch nicht groß philosophieren. Aber Riasen hat wirklich wortwörtlich gesagt, du, ich weiß es nicht. Wissen wir es? Was bedeutet, was so ein paar Tage nachher, was bedeutet ein Auswärtssieg in Leverkusen für unser Pokalspiel?
Boah, schwierig. Ich meine, wir hatten es ja auch ganz kurz, ne? Man spricht ja auch immer so viel über ein Momentum. Hat jetzt Leverkusen vielleicht nochmal ein bisschen Momentum rausgezogen aus dieser Partie, weil sie eben noch diesen Anschlusstreffer erzielen konnten, weil sie hinten raus vielleicht nochmal so ein bisschen ein positives Gefühl sich auch holen konnten? Oder ist es dann am Ende das große Ganze, der Auswärtssieg von Borussia Dortmund, der dann am Dienstagabend den Ausschlag geben kann? Ich weiß es nicht. Was ich weiß, es ist ein K.O.-Spiel, es geht bei Null los und am Ende, glaube ich, wird es wieder ein enges Höschen. Könnte mir ein ähnliches Spiel wie in Frankfurt auch vorstellen. Mit Sicherheit defensiveren Leverkusenern, dass denen vielleicht wieder so ein bisschen in die Karten spielt. Was wir auch gesehen haben, der Kollege Poku, der kann auch marschieren. Ja. Auf seiner linken Seite. Das ist nicht so ohne. Und so Nathan Teller ist auch wieder fit, kommt jetzt nach und nach mehr rein. Also bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt auf dieses Spiel und freue mich auch sehr.
Ja, ich war vor dem Bundesligaspiel tatsächlich eher pessimistisch, bin jetzt eher optimistisch, weil ich einfach sagen muss, Heimspiel im Pokal hatten wir ja auch jetzt nicht so oft. Ich kann das Szenario mir nicht so richtig vorstellen, dass wir rausfliegen, weil ich immer denke, also ganz ehrlich, sogar wenn wir zur Halbzeit 0-2 hinten liegen würden, würde ich mir immer noch mein Halbzeitbier holen in der Gewissheit, ich glaube daran, dass wir da noch rankommen. Also was ich mir wünsche, das muss ich ganz klar sagen, also wenn wir jetzt drüber reden, was lernt man aus dem Samstagsspiel, ist mehr Dominanz im Mittelfeld. Ich habe das Gefühl, also gerade gegen Leverkusen brauchen wir da so eine Drecksau, so einen Abräumer, also Ballgewinne. Also gerade im Heimspiel, weil dadurch zündest du den Laden ja erst so richtig an. Und da werfe ich jetzt tatsächlich auch vielleicht mal den Namen Bellingham rein. Nochmal, ne? Wir wissen nichts, aber das wäre zumindest einer, wo ich mir vorstellen kann, der der rennt nicht hinterher, sondern der ist ganz nah dran.
Rotation ist ja tatsächlich auch Mittel bei ihm. Ne? Also ja. Es ist nicht so, dass er sagt, es ist mir egal, wir spielen alle drei Tage mit der gleichen Elf oder ich tausche da mal einen aus oder da vielleicht mal einen aus Verletzungsgründen oder was auch immer, sondern er wirft die Rotationsmaschine ja schon ganz gerne an. Ich war jetzt natürlich in so einem brutal wichtigen Spiel, weil es heißt halt siegen oder fliegen. Ne? Und ich habe noch Lars Ricken im Ohr, so lang ist es nicht her, ne? Auf der Mitgliederversammlung. Als er da erzählt hat, es wäre schon cool, wenn der Aki irgendwann Ende Mai mit dem DFB-Pokal um den Borsigplatz fahren dürfte. Dann wäre es natürlich blöd, wenn du eine Woche später direkt rausgehst aus diesem Wettbewerb.
Ja, deswegen,
das eine ist, gibst du der Mannschaft, die dieses positive Erlebnis jetzt gegen Leverkusen hatte, wieder die Chance und sagst, hey, ihr Elf seid meine Startelf und geht da raus und macht das genau so noch einmal. Oder tauschst du halt tatsächlich im Mittelfeld, nimmst einen Sabitzer raus und packst Bellingham daneben. Was ist vielleicht mit Emre Can hinten drin? Ne? Viel wird ja auch über Julian Brandt dann so ein bisschen philosophiert, kommt Chukwuemeka rein. Was ist mit Rami Benzebaini?
Der ist mit Rami Benzebaini, absolut.
Genau. Ja. Also es gibt ja schon so ein paar Personalien, über die man so ein bisschen auch diskutieren kann. Ist Maxi Bayer vielleicht wieder fit und eine Option? Also lassen wir uns mal überraschen.
Ja, wir müssen tatsächlich sagen, während wir hier drin sitzen, sitzt Niko Kovac am Trainingsgelände in Brakel und gibt die Pressekonferenz. Das hat auch mit einer Verabredung mit Marco Lehmann was zu tun, weil der nämlich jetzt gleich mit uns telefonieren will. Wenn ich jetzt mal vier Namen nenne, also wirklich jetzt mal rein spekulativ, Jan Couto, Rami Benzebaini, Job Bellingham und Kani Chukwuemeka. Wie viele von den vier, glaubst du, können werden spielen am Anfang in der Startelf? Keiner? Alle vier?
Schwierig, weil du in so einem Spiel natürlich auch immer ein bisschen eine Verlängerung auch im Hinterkopf behalten musst. Ne? Das darfst du ja auch nicht vergessen. Von all denen für mich am wahrscheinlichsten dann Job Bellingham.
Ja, sehe ich auch so. Weil für Rami müsstest du dann, ne, dann der wäre dann was? Der wäre dann wieder Schienenspieler. Ja, gut, er hat neulich in der Pressekonferenz, wenn ich es richtig gehört habe, sogar gesagt, er würde ihn auch auf der 6 sehen. Ja. Rami Benzebaini, das wäre mal was.
Das wär,
wenn er dann plötzlich als Sechser da reinkommt. Ne, alle sagen, hey, wir brauchen eine Drecksau. Ja. Zack, da ist er.
Hier, bitteschön.
Jan Couto, ich mag ihn sehr, aber ich glaube, der ist eher die offensivere Variante. Und das ist die Frage, also gerade, weil du sagst, ne, die haben über die Außen Power nach vorne. Bringst du dann nicht doch eher den Typ mit dem Stoppschild in der Hand?
Ich würde es machen.
Wahrscheinlich, ja. Ne? Ja, und nicht an Couto, ja, vermutlich. Also, wenn wir das zusammengeschnitten haben, dann ist die Pressekonferenz natürlich gelaufen. Dann wissen wir und ihr zumindest mal, wer spielen kann und wer vielleicht nicht. Wir hoffen natürlich, dass alle spielen können. Und Ausschnitte aus der PK, die kommen jetzt.
Es ist so, dass alle, die gespielt haben, wohlauf sind. Klar, ist jetzt zwei Tage nach dem Spiel. Morgen geht es schon wieder weiter. Wir haben sehr intensives Spiel hinter uns gehabt, aber alle sind soweit gesund. Heute hatten wir ein leichtes Training. Niki ist weiter nicht dabei. Jedoch ist Maxi Bayer heute ins Training wieder voll eingestiegen. Er hat heute dann auch noch zusätzlich etwas gemacht. Es sieht gut aus für morgen. Wir werden morgen nochmal den letzten Test irgendwo in der Früh auf den Platz bringen und dann endgültig entscheiden, ob er fürs Spiel am Abend dann dabei sein kann oder nicht. Sally war auch die letzten zwei Tage erkrankt, ist auch wieder dabei. Also wir können wieder mehr oder weniger aus dem Vollen schöpfen. Ja, es ist so, dass wir, wie ich ja gesagt habe, wir haben einen breiten Kader, einen sehr guten Kader, einen ausgeglichenen Kader. Jeder Einzelne kann spielen. Wir haben eine Vielzahl an Spielen gehabt. Viele Nationalspieler, die auch sehr viele Minuten in ihren Knochen haben. Deswegen müssen wir schon auch aufpassen, dass wir alle zum Spielen bekommen, beziehungsweise auch die nötigen Pausen geben. Ich habe jetzt im letzten Spiel nur einen Wechsel vorgenommen, weil ich auch das Gefühl hatte, vielleicht bringt es was, dass wir nicht so viel wechseln. Wir müssen jetzt mal schauen, wie die Jungs sich morgen fühlen. Also es gibt schon den einen oder anderen, der jetzt sehr viel gespielt hat. Also ich sage jetzt einfach mal, Schlotti hat viel gespielt nach seiner Verletzung. Auch jetzt Aaron hat jetzt zwei Spiele in Folge über 90 Minuten gemacht. Das hat er, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich das letzte Mal in der Jugend gehabt oder in Südamerika. Das sind alles so Punkte. Wir müssen gucken, wie die Jungs reagieren. Aber das heißt nicht, dass wir morgen nicht wechseln werden. Ja, wir werden schon gucken, wer ist frisch genug, weil wir brauchen morgen dieselbe Energie auf dem Platz wie jetzt im letzten Spiel vor 2 Tagen in Leverkusen, denn der Gegner hat uns alles abverlangt und wird uns morgen auch wieder alles abverlangen. Ich bin erst einmal froh, dass der Fabio jetzt in den letzten beiden Spielen die Minuten bekommen hat, die er sich dann auch in der letzten Zeit sehr hart erarbeitet hat im Training. Das, was er nach vorne kann, das haben wir jetzt wieder einmal gesehen. Das, was wir natürlich wussten, er kam hierher, er braucht ein wenig Zeit, sich einzugewöhnen, beziehungsweise hat er auch eine kleine Verletzung. Dann mussten wir ein bisschen am Defensivprinzip arbeiten. Das, denke ich, haben wir soweit auch hinbekommen. Er kann Stürmer spielen. Das ist sicherlich seine favorisierte Position. Aber ich habe den Fabio jetzt im Spiel gegen Leverkusen auch auf der linken Seite gesehen, beziehungsweise in der zweiten Halbzeit haben wir dann eher ein 5-4-1 gespielt, im Ballbesitz Gegner, aber in unserem Ballbesitz war er dann mehr oder weniger dort der Pocket-Spieler, der dort zwischen den Linien sich aufhält. Das ist auch eine Position, die er gerne bekleidet, die er auch sehr gut spielen kann. Deswegen haben wir mehrere Alternativen und er hat sich sicherlich empfohlen. Ja, es war das erste Mal für den Seru, dass er so reagiert hat. Das erste Mal war der Elfmeter, den er nicht genommen hat. Also das ist jetzt eine andere Situation. Ich denke, wir haben das, wir erwachsene Menschen, dann direkt nach dem Spiel, ich meine, ihr habt es ja alle gesehen, auch besprochen. Er kam dann aber auch von sich aus persönlich zu mir und hat sich dann diesbezüglich auch nochmal bei mir persönlich beziehungsweise auch dann stellvertretend auch für die Mannschaft entschuldigt. Das ist auch ganz klar. Er weiß, dass er dort nicht richtig reagiert hat und das ist ja für mich entscheidend. Also wenn jemand einen Fehler macht, wir machen alle Fehler, sind wir mal ganz ehrlich, wir sind nur Menschen aus Fleisch und Blut und in der Emotion, in der Aufregung mit dem Adrenalin kann sowas sicherlich passieren. Sollte nicht und es gibt auch aus der Mannschaft heraus, und das freut mich ja auch, die Einsicht beziehungsweise auch die Überzeugung, dass sowas nicht förderlich ist, sowas sollten wir nicht machen, egal wer es ist. Und es geht jetzt nicht um einen speziellen Spieler, sondern allgemein, denn wir sind eine Mannschaft und wir sind im Leistungssport und gerade im Mannschaftssport ist es schon sehr wichtig, dass jeder Einzelne sich dann auch dementsprechend unterordnet. Und daran arbeiten wir. Und ich glaube, dass das nicht nur jetzt ein sportliches Thema ist oder ein fußballerisches Thema, sondern allgemein ist es ein gesellschaftliches Thema. Wir sollten schon miteinander respektvoll umgehen und aber dass jeder mal einen Fehler machen kann, gehört dazu. Ich habe es ja schon in der PK gesagt, ich bin inzwischen ein bisschen älter und kann das ein oder andere ein bisschen besser einschätzen und einordnen und dementsprechend reagiere ich jetzt vielleicht anders, als ich vielleicht noch vor ein paar Jahren reagiert hätte.
Ja, dann vielleicht mal ein bisschen zurück zum Sport. Ihr habt eine Grundlage, glaube ich, für euren Erfolg am Samstag war, dass die Defensivreihen, die beiden Fünferkette und davor die Kette sehr, sehr gut verschoben haben. Ihr habt kaum was durchgelassen. Das führte allerdings auch dazu, dass Bayer Leverkusen 67% Ballbesitz hatte, ihr nur relativ wenig eigentlich auch für eure Ansprüche. War das so extrem auf der Plan oder in Kauf genommen sozusagen? Und mal so ein bisschen vorausgeblickt, ich glaube, im eigenen Stadion wollt ihr ein bisschen häufiger den Ball haben. Wie kriegt man das dann hin mit der Balance?
Ja, es ist richtig, klar. Ich glaube, Dirk, du hattest auch die Frage mal gestellt mit den Top-Mannschaften, die wir noch nicht bespielt und besiegt haben. In dem Fall haben wir gegen eine wirklich sehr gute Mannschaft, Top-Mannschaft gespielt, die City zuvor geschlagen hat, beziehungsweise war in der letzten Zeit die erfolgreichste Mannschaft, ich glaube, in der deutschen Bundesliga. Von daher muss man dem Gegner auch den nötigen Respekt entgegenbringen und dass das dann natürlich kein Spiel werden wird, wo wir dann 70-80% Ballbesitz haben. Wir haben ein Auswärtsspiel gehabt, wir haben das wirklich sehr gut verteidigt, wie du richtigerweise sagst. Aber es war mit Sicherheit nicht unsere Absicht, dort jetzt nur 37% Ballbesitz zu haben. Aber das ergibt das Spiel. Aber es geht ja auch darum, was machst du mit dem Ballbesitz? Also in der heutigen Zeit ist Ballbesitz nicht unbedingt ein Faktor, um Spiele zu gewinnen. Es gibt wenig Ballbesitz und man kann trotzdem Spiele gewinnen. Entscheidend ist, wie schaltest du um, wie bringst du den Ballbesitz in gute Situationen, beziehungsweise wie kreierst du Chancen und erzielst Tore. Unterm Strich hatte Leverkusen mehr Ballbesitz, aber wie du auch richtigerweise gesagt hast, da war in Anführungsstrichen sehr wenig Produktives. Das bedeutet, wir haben es gut verteidigt. Und das gehört auch zu einer Spitzenmannschaft dazu. Also es geht nicht nur darum, dass man Hurra-Fußball spielt und dann nach mir die Sintflut, was passiert hinten? So, es geht auch darum, dass man eine gute Balance findet. Wenn es darum geht zu verteidigen, dann müssen wir alle verteidigen. Egal, ob es dann mal nur 10 Minuten sind oder ob es vielleicht mal eine ganze Halbzeit sind. Die Top-Mannschaften haben die Qualitäten und da wollen wir uns hinentwickeln, dass wir auch im Ballbesitz Gegner gut verteidigen, vor allen Dingen aktiv verteidigen, weil ich bin kein Freund von nur warten und hin und her schieben, weil es geht auch darum, dass man den Gegner trotzdem auch hoch anläuft, was wir dann zum Teil ja auch gerade in der ersten Halbzeit dann auch getan haben. Natürlich ist es immer leichter, wenn du zu Hause spielst, ja, dass du von Hause aus mit dem Publikum, mit unserem tollen Publikum, endlich haben wir mal ein Heimspiel, dort auch nochmal frischen Wind bzw. Zug rein bekommen können. Das erhoffe ich mir, das wünsche ich mir und das möchte ich morgen auch von meiner Mannschaft sehen, denn auch das ist wichtig und ich sage es nochmal, starker Gegner, guter Gegner. Es war ein enges Spiel, knappes Spiel in Leverkusen, aber ich glaube trotzdem, wir haben verdient gewonnen und auch morgen wird es wieder eine enge Geschichte und es kommt auf Kleinigkeiten an. Die Kleinigkeiten werden dieses Finalspiel, was es ja nun letztendlich ist, auch morgen entscheiden. Wir haben die zweite Runde in Frankfurt spielen müssen, ja, sehr schwierig im Waldstadion, sehr schwierig dort gegen die Eintracht. Man hat gesehen, wir mussten das Elfmeterschießen. Das sind alles enge Spiele und Bundesliga und Pokal sind wirklich zwei Paar verschiedene Schuhe. Denn in der Bundesliga hast du dann die Möglichkeit, in der nächsten Woche wieder ein Bundesligaspiel zu spielen. Im Pokal hast du es nur dann in der nächsten Runde, wenn du gewinnst. Also es ist dann von der Drucksituation was ganz anderes, aber es ist schon von großer Bedeutung, dass du zu Hause spielst. Was es nicht heißt, dass es leichter werden wird und dass es ein klarer Sieg werden wird. Also die Leverkusener werden sicherlich aus dem letzten Spiel ihre Lehren ziehen, genauso wie wir sicherlich einiges aus diesem Spiel ziehen können, aber ein neues Spiel. Und deswegen weiß ich, wird es schwierig. Ich bin gebürtiger Berliner. Das ist meine Heimatstadt, meine Geburtsstadt. Das ist ein schönes Erlebnis, das letzte Spiel der Saison in Deutschland im Olympiastadion zu spielen, vor 75.000 Zuschauern. Und das ist schon toll. Also, und man kann Pokal gewinnen. Es ist, dieser Pokal hat einen riesen Stellenwert inzwischen wieder bekommen, den er auch verdient. Ja, und deswegen würde ich mich freuen, wenn ich dann irgendwann, wahrscheinlich im Mai, ja, mit meiner Mannschaft gemeinsam wieder im Olympiastadion auflaufen kann. Aber dafür müssen wir morgen erst einmal einen wirklich richtigen Brocken aus dem Weg räumen. Ich halte nichts von Elfmeterschießen trainieren. Ich habe in meiner ganzen Zeit als Trainer nie Elfmeterschießen trainieren lassen vor Endspielen oder vor, ja, es sind ja letztendlich alles Endspiele, die Pokalspiele, weil du kannst es nicht simulieren. Wir hatten im ersten Jahr, als wir ins Finale kamen, 2017 gegen den BVB, hatten wir 3 Elfmeterschießen. Ja, erste Runde Magdeburg, dann Ingolstadt und dann in Gladbach. Kein einziges Mal trainiert, aber alle 3 Mal gewonnen. Also von daher, das ist, jetzt kann man sagen, es ist Glück. Aber 80.000 im Stadion, ja, und dann muss man von der Mittellinie zum Tor laufen, die einen pfeifen vielleicht. Das kann man nicht simulieren. Also das wäre wünschenswert, aber das geht nicht. Deswegen bleibe ich dabei. Die Jungs schießen eh genug Elfmeter immer mal wieder nach dem Training. Wenn sie sich sicher fühlen, sollen sie hingehen, das Ding reinhauen, wenn nötig. Und dann gewinnen wir das Ding notfalls auch durch Elfmeterschießen.
Ja, das sind also die wichtigsten Aussagen von Niko Kovac. Los geht's um 21 Uhr. Wir alle wollen ins Viertelfinale und dann im Mai auch nach Berlin. Endlich wieder ein Pokalfinale im Olympiastadion. Sky und ARD übertragen. Netradio ist natürlich auch am Start. Boris und Nobby, das altbewährte Duo. Ja, und ich würde sagen, wir gehen über zur U23.
Die Schlagzeilen. Reviersport schreibt Paulinas irre Wochen zwischen WM-Quali und Wiedenbrück-Dämpfer.
Das ist mal eine irre Woche, definitiv. Der Kicker macht es ein bisschen sachlicher. Wiedenbrück klaut der BVB U23 den Sieg.
Und eine meiner Lieblingszeitungen, die Glocke, schreibt SC Wiedenbrück beendet beim BVB seine Niederlagenserie.
Ja, oder was ist denn die Glocke?
Die Glocke ist das Lokalblatt, ich glaube, für so OWL so, oder Gütersloh, so die Ecke. Also wahrscheinlich halt auch Wienbrück, ne? Vermutlich. Nee, das die Glocke, die ist eine ganz alte, traditionsreiche Lokalzeitung. Ja, ja. Also, Jordi Paulina, der Name ist gefallen und du hast schon gesagt, wie muss der Junge sich fühlen im Moment?
Gut, würde ich sagen. Ne? Noch besser wahrscheinlich, wenn das Spiel dann auch mit einem Sieg für die U23 geändert hätte. Aber man, der hat sich für die WM qualifiziert und wird da sehr wahrscheinlich auch mit dabei sein. Mir fällt jetzt kein Grund ein, warum er eine Verletzung.
Ja, gut, das
könnte ihn ausbremsen. Ja. Aber ich meine, der darf nächstes Jahr bei der Fußball-Weltmeisterschaft mitspielen. Was Größeres gibt es für einen Fußballer einfach nicht.
Ich meine, ich war jetzt nicht dabei, aber ich habe gehört, die Feierlichkeiten vor Ort nachher in Curaçao, die waren wohl auch nicht ohne. Also da bist du dann wohl jetzt schon so eine Art Nationalheld. Irgendwann müssen wir den auch mal interviewen hier im Podcast und das mal im Detail erfragen, wie oft sie ihn da durch irgendwelche Orte getragen haben. Ja. Am Wochenende war er auf jeden Fall wieder in Dortmund. Viele Augen waren natürlich dann auch auf ihn gerichtet. Der ist gerade 21, spielt Regionalliga und wird wahrscheinlich im Sommer WM spielen. Das ist halt wild. Und gegen Wiedenbrück trifft er ja auch sogar tatsächlich zum 2:1, 54. Minute. Und dann denkt man, ha, klasse, die Geschichte ist geschrieben. Er setzt jetzt nochmal die Kirsche auf die Torte. Nee, war aber nicht. 3 Minuten vor Schluss das 2:2. Eigentlich, ja, ist unsere U23 ja super gut drauf. Also mich hat es überrascht. Wie geht's dir?
Ja, ich dann auch, als ich das Ergebnis dann gesehen habe, dachte ich mir so, oh, okay. Kleiner Dämpfer, weil ich letztens auch noch mit Jens Volke gesprochen habe, der ja sehr nah dran ist auch.
Ja, Pressesprecher.
An der U23 und der sehr positiv über die Jungs gesprochen hat. Sie schießen ja viele Tore. Ich habe mir auch das Spiel gegen Felbert angeguckt. Das ging, glaube ich, 5-0 aus. 5-1 oder 5-0. Auf jeden Fall sehr deutlich gewonnen. Sehr guten Fußball auch gespielt. Und er hat mich das schon so ein bisschen überrascht, was wir vielleicht noch erwähnen sollten. Das 1:0 schießt Almugera Kaba. Vorher hatte schon Michael Eberwein treffen können, ja, vielleicht sogar treffen müssen. Und auch nach dem 2:1 von Jordi Paulina sind einige Chancen da gewesen, um auf 3:1 zu stellen. Das sind am Ende dann ja schon eher verlorene Punkte für die U23.
Ja, würde ich auch sagen. Interessant, in der Tabelle klettert die Truppe trotzdem auf Platz 5 nach 17 Spielen. 5 Punkte hinter Tabellenführer Fortuna Köln, zum Beispiel eben auch, weil Gladbach und Schalke verloren haben.
Ja, vielleicht auch nochmal, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesagt habt hier im Podcast, der Meister der Regionalliga West geht ja direkt hoch.
Ja.
Und anfangs sah es ja nicht so prickelnd aus für die U23, aber man kann, denke ich, schon sagen, im Aufstiegsrennen ist da noch alles drin.
Ja, vor allem, das ist ja oft in Dortmund so, es hat sich oft bewährt, wenn man aus der Verfolger, aus der Jägerrolle hinaus gestartet ist. Und das ist ja hier der Fall und 5 Punkte ist ja jetzt auch keine Welt. Da wird der ein oder andere noch federn lassen in der Liga. Spannend wird halt zu sehen, ne, also halten wir dieses Niveau, also bleiben wir im Flow sozusagen, ne, bei den weiteren Spielen. Und wir sind bei der U19. Ja, und da muss ich sagen, das kam jetzt etwas überraschend. Die U19 verliert das erste Mal in der Vorrunde. Und zwar mit 3:4 beim SVW in Wiesbaden. Wie ging es dir, als du das gehört hast?
Ja, dachte ich mir auch so, boah, in Wien-Wiesbaden, die sind ja, glaube ich, auch unten in der Tabelle, ne? Jetzt nicht eins der Top-Teams da, ja, in, genau, in der Staffel. Ja, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber die Hintergründe, ja, vielleicht, weil der ein oder andere WM-Fahrer nicht mit dabei war. Luca Reggiani und Samuele Inacio waren nicht am Start. Kann natürlich ein Grund sein, aber trotzdem denke ich, sollte eine U19 von Borussia Dortmund immer noch die Qualität haben, bei einer U19 von Wien Wiesbaden dann auch zu gewinnen.
Ja, und ne, du sagst es mit den vier, also da waren nicht nur die beiden, waren ja noch ein paar mehr, die gefehlt haben. Und dann, wenn du dann so ein 1:3 Halbzeitrückstand hast, dann drehst du den halt einfach auch nicht mehr so in der zweiten Halbzeit, auch wenn dann Taycan Echibasi direkt nach Wiederanpfiff zum 3:2 trifft. Also ich denke, da werden dann alle gedacht haben, so okay, das kann noch was werden, weil ne, Tore schießen können sie. Aber dann Ibrahim Ati Allah, also ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, aber der macht halt 3 Tore in dem Spiel. Unter anderem stellt er eben nach einer Stunde auf 4:2 für die Gastgeber, hatte also einen relativen Sahnetag. Ja, und dann verkürzt Justin Heu nochmal auf 4:3, aber das, das war's dann auch.
Ja, aber der BVB bleibt Tabellenführer in der Gruppe zum Sprung in die A-Liga-Hauptrunde. Starkes Wort. fehlt jetzt noch ein Punkt aus dem letzten Heimspiel gegen Rot-Weiß Essen, denn in der Tabelle lauern Bochum und Leverkusen mit 2 bzw. 3 Punkten Rückstand, aber wir lehnen uns jetzt mal so weit aus dem Fenster, das sollte klappen.
Ja, dürfen wir. Anpfiff ist am Samstag um 13 Uhr natürlich in Brakel. Und damit sind wir bei der U17 und da muss ich tatsächlich sagen, boah, war ich richtig überrascht. Die U17 gewinnt in Bochum, als ich das auf unserem Insta-Nachwuchskanal gesehen habe, habe ich mich echt für die gefreut. Denn der VfL, brauchen wir nicht drum herum reden, ist ein echtes Brett in der Liga. Also ich war ja beim Spiel der Bochumer in Dortmund. 4-1 für den VfL damals und das müssen wir ganz klar sagen, nicht unverdient, auch weil die wahnsinnig eingespielt gewirkt haben, körperlich, also ne, die hatten zwei so Riesenschränke da im Mittelfeld gegen ja eine sehr junge Dortmunder Mannschaft und dann gewinnst du halt diese ganzen 50-50 Zweikämpfe, wenn du einfach nur den Körper reinstellen musst und unsere Dortmunder da abprallen. Ja, und dann schnappt sich die U17 am 14. Spieltag einen Auswärtssieg in Bochum. 3-1. Tore durch Desmond Lovu, ein Doppelpack in der ersten Hälfte, und Georgios Sisopoulos. Ja, was war da los? Darüber müssen wir reden mit dem Trainer Marco Lehmann, der hat zugestimmt, dass wir ihn anrufen können. Das machen wir jetzt.
Hallo.
Marco, hi, hier ist der BVB-Podcast.
Hi.
Wo erreichen wir dich? Ich hoffe, wir stören dich nicht.
Zu Hause. 2 Tage nach dem Spiel ist ja immer unser freier Tag, von daher.
Verdient. Alles. Sehr gut, sehr gut. Perfekt, du, dann würde ich sagen, legen wir direkt los.
Jawohl.
Ja. Hi Marco, ich bin Stefan und frag dich direkt mal zum Einstieg. Wo siedelst du diese Leistung denn an in eurer bisherigen Saison?
Ja, also ich glaube, man kann schon sagen, dass das unser bestes Spiel gewesen ist. Gerade mit dieser jungen Truppe, wo wir häufig dann natürlich körperlich unterlegen sind oder nahezu in jedem Spiel, es ist natürlich immer für uns elementar wichtig, dass wir einfach viel den Ball haben, dass das Spiel nicht wild wird. Und ich habe gerade die Daten bekommen und wenn ich dann sehe, dass wir in der ersten Halbzeit 71% Ballbesitz hatten und 516 Pässe gespielt haben, dann spricht das, glaube ich, dafür, dass uns das gestern gelungen ist in Bochum. Dazu kommt Expected Goals Wert mit 2,47:1. Also ich glaube, da kann man dran ablesen, dass die Jungs das sehr, sehr verdient gewonnen haben. Und jetzt kommt dann noch eine letzte Zahl, die für uns halt auch nicht so unwichtig ist. Das sind gewonnene Zweikämpfe. Und da haben wir 51%. Das hört sich jetzt erstmal nicht viel an, weil es ganz, ganz eng ist. Aber für uns gegen den Gegner, der halt natürlich körperlich überlegen ist und sehr, sehr aggressiv verteidigt, ist das für uns natürlich ein Weltklasse-Wert, der einfach zeigt, dass die Jungs sich in jedem Spiel jetzt mehr wehren und dass das Ganze in die richtige Richtung geht.
Warum sind die Zahlen so gut? Was war anders im Vergleich zum Heimspiel am 7. Spieltag?
Ich glaube einfach, wenn man so eine junge Mannschaft hat und im Sommer 7 Jungs hochgehen in die U19, Führungsspieler, dann muss ich das Ganze erstmal finden. Das hat sich dann nach anfänglichen Schwierigkeiten, ich kann mich daran erinnern, in der Vorbereitung das erste Spiel gegen Homburg U19 haben wir 3-0 verloren. Dann waren wir in der Halbzeit gegen Hannover 4-0 hinten, konnten da zwar noch ein 4-4 rausmachen, aber man hat halt gemerkt, wie holprig das war. Dann sind wir zum Turnier nach Heilbronn gefahren, da sind wir 7. von 8 geworden. Ich glaube, wir haben in 25 Minuten 4 Gegentore gegen Nürnberg bekommen, die jetzt am Ende, glaube ich, 4. geworden sind in ihrer Liga. Das war halt holprig zu Beginn und wir mussten uns aneinander gewöhnen. Die Endjahrgänge, die noch da sind, mussten natürlich dann auch Führungsspieler werden, die jungen Spieler führen. Das alles braucht Zeit. Und dann sind wir eigentlich sensationell gut in die Runde gestartet mit 6 Siegen und zu Hause gegen Bochum fand ich dann auch, dass wir eigentlich phasenweise ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Aber wir haben halt sehr, sehr dumme Fehler zu Gegentoren gemacht, die dann relativ früh gefallen sind und nach 10 Minuten ist man dann 2-0 hinten und dann entgleitet es ein bisschen. Aber ich glaube, das ist völlig normal in der Entwicklung von einer Mannschaft, also nicht nur bei unserer Jungen, sondern generell in jeder Saison. Und dann ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man die richtigen Lernen daraus zieht, dass die Jungs schauen, ja, wo können sie sich weiterentwickeln, was müssen wir als Mannschaft und was müssen wir individuell machen, damit wir da besser performen können. Und das haben die Jungs getan.
Jetzt ist die Vorrunde durch. Ihr schließt sie als Tabellenführer ab. 10 Siege, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen. Und mit 42 Treffern habt ihr euch quasi durch diese Vorrunde geballert, wenn ich das mal so sagen darf. Was hättest du vor der Saison gesagt, wenn ich dir jetzt gesagt hätte, ihr landet vor Bochum und schlagt die auch noch auswärts?
Ja, also vor der Saison hätte ich gesagt, wir kämpfen bis zum letzten Tag um Platz 3. Aber da kannte ich natürlich die Jungs auch noch nicht so im Detail und habe halt einfach auch gemerkt, dass also dieser Jahrgang 2009, der natürlich dann auch gesprengt wurde, was ja auch gut ist, weil die Jungs, die oben in der U19 sind, machen es ja auch herausragend gut. Die sind da völlig zurecht. Die hatten schon immer einen Top-Charakter, auch im letzten Jahr, und haben immer wirklich sehr, sehr viel Gas gegeben und wollten jeden Tag besser werden, aber immer eine Intensität auf dem Platz, die war außergewöhnlich. Und die Jungjahrgänge haben sich da einfach hin entwickelt. Am Anfang, glaube ich, in den ersten Wochen wollten die ein bisschen Fußball spielen bei uns und waren froh, dass sie dabei sind. Und dann haben wir halt relativ schnell gemerkt, dass das so nicht funktioniert, sondern dass wir top mit Ball sein müssen in jedem Spiel, aber vor allem, dass wir uns auch wehren müssen, dass wir mehr laufen müssen als der Gegner, damit wir eine Chance haben, dass wir es mit mehreren Spielern machen. Und das hat sich einfach so entwickelt und da konnte, glaube ich, keiner mit rechnen und von ausgehen. Uns war es wichtig, dass wir irgendwie unter die ersten drei kommen, damit wir einfach eine A-Liga spielen können, damit wir den Jungs die bestmöglichen Gegner in ihrer Entwicklung zur Verfügung stellen können und dass die Jungs das dann am Ende auf dem Niveau machen und wir wirklich dann am letzten Spieltag noch in Bochum an Bochum vorbeiziehen, ist außergewöhnlich und da einfach ein Riesenkompliment an die Jungs, die einfach ja wirklich wahnsinnig intensiv trainiert haben, das ganze halbe Jahr, aber auch an meinen Staff. Weil das ist ja auch so Jungjahrgänge, die haben 70 Minuten letztes Jahr in der U15 teilweise gespielt. Hamzat war sogar in der U14 noch zu Beginn der Saison und von 70 Minuten auf 90 hoch. Das muss alles gut koordiniert werden mit der Athletikabteilung, mit den Physios, die hier wirklich einen überragenden Job gemacht haben, dass wir die Jungs einfach auch gesund durch die Hinrunde bekommen haben. Und das ist uns bei den meisten Jungjahrgängen gelungen. Aber auch der Staff, der wirklich dann auch jede Woche mit den Jungs eine individuelle Analyse gemacht hat und sie da einfach entwickelt hat. Und von daher bin ich froh, dass ich da den Staff habe auch.
Jetzt hast du ja schon viel über Entwicklung grundsätzlich gesprochen. Da hat ja so ein Paradigmenwechsel stattgefunden im NLZ oder findet ja auch immer noch so ein bisschen statt. Der kurzfristige sportliche Erfolg, der wird hinten angestellt und man schaut vermehrt darauf, dass man den Spielern in der U-Mannschaft, also dass man die maximal fördert und auch versucht dahin zu bringen, dass der Sprung zu den Profis dann eben nicht zu groß wird. Jetzt gucken am Ende natürlich alle aber trotzdem immer aufs Ergebnis. Wie spielen sie denn? Holen sie Titel, holen sie keine Titel? Insgesamt, wie zufrieden bist du mit dem Punkt Entwicklung der einzelnen Spieler, aber auch mit der Entwicklung eurer Spielidee im Allgemeinen?
Von außen verstehe ich natürlich, weil viele sind einfach nicht so im Detail mit dabei. Am Ende ist natürlich uns wichtig, und das sagen wir den Jungs auch jeden Tag, ist nicht irgendein Titel oder in der Hinrunde Erster zu werden, sondern ich glaube, jeder Trainer, der beim BVB arbeitet, freut sich am allermeisten darüber, wenn die Jungs bei uns im Stadion auflaufen. Und das ist das, wofür, und da kann ich meine Hand für ins Feuer legen, wofür es jeder bei uns macht und worüber wir uns am meisten freuen. Ne? Das ist erstmal das alles Entscheidende. Und dafür müssen die Jungs halt, und ich habe jetzt letzte Woche noch ein Zitat von Thomas Tuchel gelesen, der hat gesagt, wenn er nochmal Jugendtrainer wäre, dann würde er nicht den besten Rasenplatz haben wollen, sondern er würde den Jungs generell Widerstände und Steine in den Weg legen. Und ich glaube, dass wir das gerade damit schaffen. Wir sind zwar Erster geworden, aber, und das, wer das verfolgt hat, wer die Spiele gesehen hat, da war auch kein Spiel, wo wir mal eben so durchspaziert sind, so wie vielleicht in den Jahren zuvor, wo wir außergewöhnlich gute Mannschaften und Spieler hatten, wo ja auch viele Jungs durchgekommen sind. Aber da wollen wir einfach nochmal den nächsten Schritt machen und vor allen Dingen wollen wir die Jungs in unserem Stadion sehen. Und ich glaube, da sind wir gerade auf einem super Weg und ja, wir legen ihnen Steine in den Weg und sie müssen halt wirklich in jedem Spiel an ihre Leistungsgrenze gehen und sie müssen sie auch nach oben verschieben. Und wenn das mal nicht funktioniert, so wie gegen Bochum im Hinspiel, dann fallen wir auch mal auf den Boden. Und dann ist es einfach wichtig, daraus zu lernen und dass die Jungs auch die Rückmeldung bekommen, okay, das und das muss ich noch verbessern und ich gewinne dann die Spiele halt einfach nicht, wie vielleicht in den Jahren zuvor. Und da glaube ich einfach, das tut den Jungs gut und auch uns als Staff, als Trainerteam, ist es natürlich dann auch nochmal umfangreicher und auch schwieriger, dann durch so eine Saison zu gehen und ich glaube, da profitieren am Ende alle von.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, du wünschst deiner Truppe oder hast deiner Truppe gewünscht, dass sie A-Liga spielen können, die gegen die besten Gegner spielen können. Jetzt wird das so sein? Was meinst du, können wir denn von der Mannschaft erwarten in der A-Liga?
Ja, ich glaube, man muss jetzt erstmal abwarten. Ich glaube, am 12. Dezember kommen die Gruppen raus, was wir dann dazu gelost bekommen. Aber grundsätzlich, so wie ich die Jungs kenne und am Ende definieren die Jungs bei uns die Ziele und die haben vorher jetzt vor der Saison gesagt, sie wollen in die A-Liga kommen. Das haben sie jetzt mit Bravour gemeistert. Und ich bin mir relativ sicher, so wie ich diese Mannschaft kenne, dass sie große Lust hat, auch ein Achtelfinale zu spielen. Und dafür müssen wir unter die ersten vier kommen. Und ich glaube, das ist nicht unmöglich. Das wird ein hartes Brett, so wie jetzt auch. Aber wir werden es angehen und wollen dann natürlich auch gerne nochmal gerne eine Runde weiter schlüpfen.
Marco, dann tausend Dank, dass du dir am freien Tag die Zeit genommen hast, hier zu unserem Podcast zu kommen. Ganz herzlichen Dank. Du hast es schon gesagt, am 12. Dezember werden die Gruppen der Hauptrunde ausgelost. Wir sind natürlich gespannt und können allen Zuhörern jetzt nur empfehlen, geht mal zu einem Spiel unserer U-Mannschaften. Das kann man sich wirklich sehr gut anschauen und ich kann aus Erfahrung sagen, Pommes ist auch noch sehr lecker. Also unbedingt machen.
Absolut, und die Jungs haben es auch wirklich verdient und ich glaube, fußballerisch macht es wirklich Spaß, da auch bei allen Mannschaften bei uns in der Jugend gerade zuzugucken.
Sehr schön, Marco. Wir sind gespannt und freuen uns jetzt aber erstmal mit euch über dieses wirklich große Ausrufezeichen, das ihr da am Wochenende gesetzt habt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ciao.
Ciao. Danke,
ciao. Ja, die Frauenmannschaft von Borussia Dortmund hat es den Profis sozusagen nachgemacht. Mhm. In Leverkusen gewonnen, ein wenig deutlicher. 4:0 ging es aus bei der U23 von Bayer Leverkusen und damit kommt es am nächsten Spieltag, Christoph, zum absoluten Spitzenspiel.
Ja, wenn wir jetzt hier irgendeinen Trommelwirbel unter einer Taste liegen hätten, haben wir, glaube ich, sogar. Warte mal, ich gucke mal, ob ich das jetzt so schnell finde. Ist das ein Trommelwirbel?
Wenn du es fünfmal richtig drückst, ne? Ja.
Was ist denn das hier? Okay, der
Vögel.
Das war schlecht. Nee, ich glaube, der Rest... Der Rest ist irgendwas anderes. Der Rest ist irgendein anderer Quatsch. Okay, jetzt Schluss damit. Ist ja fürchterlich. Okay, das ist, das müssen wir nochmal üben. Ja, absolutes Spitzenspiel, aber wir machen jetzt erstmal den Blick zurück. Also dieser Auswärtssieg ist natürlich ganz stark mit zwei Namen verbunden, und zwar Annika Enderle und Jenske Steenwijk. Annika macht zwei Tore, Jenske eins und legt auch noch zwei weitere auf. Das vierte BVB-Tor kommt dann von Selina Baum.
Ja, die Mädels müssen ja den Ausfall von ihrer Top-Stürmerin Dana Marquardt auch irgendwie kompensieren. Und das gelingt ihnen sehr, sehr gut. Das war auch schon der Auftakt in die Rückrunde. Ein überzeugender Start eben in die Rückserie. Leverkusen ist Tabellenvierter, also war jetzt nicht die einfachste Auswärtsaufgabe. Und man muss ja auch sagen, wenn es da so in die Kölner Richtung ging für die Mädels, lief es bisher nicht immer so grandios. Und das hat man dann doch sehr souverän gelöst. Ohne Gegentor das Ganze. Das ist ein Ausrufezeichen vor dem von uns schon angesprochenen Topspiel. Dann gegen die U21 vom 1. FC Köln. Die sind immer noch auf Platz 1, 3 Punkte vor dem BVB. Der BVB hat die deutlich bessere Tordifferenz und unser Fachmann Danny Fritz, keiner kennt die Frauenmannschaft besser als Danny Fritz hier bei uns beim BVB, der meinte schon, ah, da könnte die Meisterschaft entschieden werden.
Ja, andererseits muss man natürlich sagen, der eine oder andere hat ja Punkte gelassen. Auch Borussia Dortmund ist ja jetzt nicht durchmarschiert die ganze Zeit. Also ich habe schon das Gefühl, ne, da manchmal guckt man am Ende des Wochenendes auf die Ergebnisse und denkt so, Hossa. Ja. Da, ne, so, wow, wie geht das denn jetzt? Aber klar, also man muss absolut sagen, die Zuspitzung ist nicht übertrieben, wenn wir sagen, bei einem Heimsieg am Samstag würde der BVB auf Platz 1 klettern. Und ob sie sich da dann nochmal runterkegeln lassen, also da, das ist dann schon mal echt ein Wort. Ganz wichtig ist, los geht's im Stadion Rote Erde bereits um 11 Uhr. Karten gibt's im Online-Shop von Borussia Dortmund. 3 mickrige Euro kostet ein Steher. 5 Euro müsst ihr zahlen für einen Sitzplatz. Also ich denke, das ist value for money, wie man so neudeutsch sagt. 11 Uhr, gebe ich zu, ist ein bisschen früh. Aber das dürfte wirklich guter Fußball werden. Und die Mädels haben unseren Support auch absolut verdient. Und wenn ihr sagt, ja, das hast du jetzt alles schön erzählt, aber das gucke ich mir ehrlich gesagt lieber von der Couch an. Da gibt es auch noch eine Alternative, nicht wahr?
So sieht's aus. Danny Fritz ist am Start und der kommentiert für euch live und kostenlos bei Pluto TV. Also, wenn ihr nicht ins Stadion gehen wollt, warum auch immer, gibt eigentlich keinen Grund.
Ja, vielleicht keine Wintersocken oder so.
Keine Wintersocken. Nikolaus ist ja einen Tag später dann erst, ne?
Ja, dann.
So, dann könnt ihr bei Pluto TV fündig werden und euch das Spiel dort angucken.
Ja, und damit sind wir eigentlich fast schon durch, aber wir machen mal einen Hinweis, der jetzt nichts mit dem BVB-Wochenende, sondern eher mit Dortmunder Lokalkolorit zu tun hat. Vielleicht habt ihr es bemerkt oder mitgekriegt, in diesen Tagen ist Handball-WM der Frauen in Deutschland und in den Niederlanden. Vom 2. bis zum 9. Dezember sind Spiele in der Dortmunder Westfalenhalle auch Spiele des deutschen Teams. Es gibt für viele Tage tatsächlich auch noch Restkarten, absolute Empfehlung von uns. Sind ja schließlich auch mit Alina Greisels, Sarah Wachter und Lisa Antel drei Borussinnen dabei im deutschen Team. Am 4. Dezember ist übrigens BVB-Tag in der Westfalenhalle, also da kommen dann einige bekannte Borussen vorbei. Die geben Interviews, machen Selfies und Autogramme. Also ja, 4. Dezember ist euch besonders wärmstens empfohlen. Und dann natürlich noch dies. Schickt eure Fragen, Wünsche, Ideen, was auch immer ihr loswerden wollt in Sachen Podcast an. Welche E-Mail-Adresse?
podcast@bvb.de.
Ja, viele von euch wünschen sich, dass mal wieder ein Fußballprofi in den Podcast kommt. Kann ich absolut verstehen. Arbeiten wir auch dran. Aber zugegebenermaßen, das ist in den englischen Wochen nicht immer ganz so einfach, weil die Jungs sind ja quasi immer irgendwie unterwegs. Sie sind ja mehr im Hotel als zu Hause. Oder natürlich auf dem Trainingsplatz. Und da sprechen sie auch nicht mit uns. Aber Stefan, ich glaube, wir können sagen, wir arbeiten dran, da kommt noch was.
Ja, Christoph formuliert am 1. Dezember direkt schon Neujahrswünsche Profi ja. In den Podcast. Ja. Ich glaube, dieses Jahr wird es nichts mehr.
Wir bleiben optimistisch. Aber erstmal ist die Losung für heute Abend, weil ihr werdet das wahrscheinlich am Dienstag hören. Welche?
Daumen drücken für Borussia Dortmund im DFB-Pokal. Nächste Runde, Viertelfinale, dann im neuen Jahr. Also, drückt unseren BVB die Daumen.
Tschüss aus Dortmund.
Ciao.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.